DW Menschen und Märkte.
Das Drama um Argentinien geht weiter. Eine Einigung mit den Hedgefonds ist gescheitert, doch die Regierung versucht zu beruhigen. Außerdem, neue Inflationszahlen geben Anlass zur Sorge und VW zahlt den Preis für seinen Wachstumskurs und macht sich abhängig vom China-Geschäft. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast, ich bin Andreas Becker. Seit fast 13 Jahren ringt Argentinien mit den Folgen der dramatischen Staatspleite von 2001. Wegen eines Rechtsstreits mit US-Hedgefonds gilt das Land nun wieder als zahlungsunfähig. In der Nacht zu heute lief die Frist für eine Einigung aus. Bevor wir uns den Reaktionen aus Buenos Aires zuwenden, fasst Iske Hickens die Auseinandersetzung zusammen.
Die Einigung ist gescheitert und beide Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der Staat Argentinien und die amerikanischen Hedgefonds. Die Hedgefonds besitzen argentinische Staatsanleihen und sie verlangen, dass Argentinien den Wert zu 100% zurückzahlt. Ein Gericht hat ihnen bereits Recht gegeben. Formal ist somit alles korrekt. Aber Argentinien bringt das in eine existenzbedrohliche Lage. Denn der Rechtsstreit ist eine Folge der Staatspleite Argentiniens aus dem Jahr 2001. Das Land handelte 2005 mit den meisten Gläubigern einen großzügigen Schuldenschnitt aus. Einige Hedgefonds hatten aber gezielt argentinische Anleihen aufgekauft, die wegen der Pleite zum Schleuderpreis zu haben waren. Und die Hedgefonds wollten keinen Schuldenschnitt. Arthur Brunner von ICF Kursmakler.
Bei der Umschuldung im Jahr 2005 hatte Argentinien ein Angebot gemacht. 93% der Anleihegläubiger haben dieses Angebot angenommen. Und der Rest, die restlichen 7%, die wollen natürlich ihre Forderungen zu 100% bedient haben.
Die Hedgefonds, die die Anleihen günstig gekauft hatten, spekulieren auf einen Gewinn von mehreren 100%. Sie fordern 1,5 Milliarden US-Dollar, die Argentinien aber verweigert. Das Problem ist, zahlt Argentinien, könnte das eine Fülle weiterer Zahlungsverpflichtungen nach sich ziehen. Denn die Anleihen sind nach amerikanischem Recht ausgegeben. Zahlt das Land an die Hedgefonds, dann könnten möglicherweise auch die restlichen Gläubiger, die sich am Schuldenschnitt beteiligt hatten, den vollen Betrag fordern. Nach dem Motto, gleiches Recht für alle. Diese Regelung gilt bis Ende 2014. Arthur Brunner.
Diese Summen hier spricht man allgemein von 400 Milliarden US-Dollar. Was diese Zahlungen oder Nachbesserungen ausmachen würden, das kann sich Argentinien nicht leisten. Und man wird frühestens im Jahr 2015 dann mit neuen Verhandlungen beginnen.
Einer der bekanntesten Vertreter der Hedgefonds ist der 69-jährige Paul Singer mit seinem Hedgefonds NML Capital. Er gilt als Hardliner. Unter anderem hat er auch schon mal ein Schiff der argentinischen Marine beschlagnahmen lassen, um die Regierung unter Druck zu setzen. Singer sieht sich im Recht.
Das, was Argentinien gerade passiert, ist doch selbst verschuldet. Eine verheerende Steuerpolitik und dann zahlt das Land den Gläubigern einfach das Geld nicht zurück.
Für Argentinien ist die Lage fatal, denn es gibt noch ein weiteres Problem. Nach dem US-Gericht darf Argentinien gar keine Schulden mehr abbezahlen, auch keine neueren, solange es nicht die Hedgefonds ausgezahlt hat. Damit ist das Land praktisch zahlungsunfähig. Der Chefvolkswirt der Dekabank Ulrich Carter meint aber, Argentinien hat sich seine Lage selbst zuzuschreiben.
Nun, Argentinien ist pleite gewesen und hat seinen Schuldenschnitt schlecht verhandelt, hat sich kaum um die Gläubiger gekümmert. Und dann läuft man in solche juristischen Absurditäten hinein, dass man jetzt die eine Gruppe nicht bezahlen darf, bevor man die andere Gruppe nicht bezahlt und dass Nachforderungen gestellt werden. Das ist einfach schlecht verhandelt. Jetzt muss nachverhandelt werden.
Anleihenexperte Arthur Brunner gefällt das Gebaren der Hedgefonds nicht.
Weil, wie bei jeder Umschuldungsmaßnahme, ein Großteil der Anleihegläubiger sich zu einer vernünftigen und konstruktiven Lösung mit Argentinien eingelassen hat und ein kleiner Rest hier versucht, diesen ganzen Prozess zu torpedieren. Von daher sehe ich die Vorgehensweise der US-Hedgefonds schon sehr kritisch.
Die Anleihenmärkte und Börsen haben bislang kaum reagiert. Die meisten haben sich auf Probleme in Argentinien eingestellt. Wie es weitergeht, ist unklar. Argentinien hat zumindest genügend Geldreserven, um die nächsten Monate zu überstehen. 2015 könnte es nach Meinung vieler Beobachter neue Verhandlungen geben.
Die Lage ist also ziemlich verfahren für Argentinien. Und als ob das noch nicht reichte, stellte eine der großen Ratingagenturen auch gleich den Zahlungsausfall fest. Nun wird es noch schwerer für das Land, sich am Kapitalmarkt zu finanzieren. Julio Segador mit Reaktionen aus Buenos Aires.
Argentinien im Default auf dem Niveau eines Pleitestaates, so sieht es die Ratingagentur Standard & Poor's, die noch vor Ablauf der Verhandlungsfrist dem südamerikanischen Land einen teilweisen Zahlungsausfall attestierte. Eine Einstufung, die von der Regierung vehement zurückgewiesen wird. Argentinien habe vertragsgemäß die geforderte Summe für Zins und Tilgung der Schulden bereitgestellt, erklärte Wirtschaftsminister Axel Kicillof. Das Geld werde illegal durch ein Gerichtsurteil blockiert. In der Tat ist es ein einzigartiger Fall, dass eine Ratingagentur den Zahlungsausfall feststellt, das Land aber weiterhin solvent und bereit ist, seine Verbindlichkeiten zu bezahlen, mit Ausnahme der Schuldentitel für die Hedgefonds. Kicillof machte klar, dass Argentinien auch künftig nicht bereit sein werde, die Hedgefonds zu deren Konditionen auszuzahlen. Wir werden nichts unterschreiben, was die Zukunft des Landes aufs Spiel setzt. Wir stehen hier auf der Seite des Volkes. Zweitens, wir verteidigen die Umschuldung, die wir erfolgreich durchgeführt haben und an der sich 92,4% aller Gläubiger freiwillig beteiligt haben, die aber nun gefährdet ist. Wir werden nicht erlauben, dass es so weit kommt. Im Mittelpunkt der Kritik steht US-Richter Thomas Griesa, der mit seinem Gerichtsurteil die Hedgefonds gleichberechtigt mit allen anderen Gläubigern, die der Umschuldung zugestimmt hatten, zu behandeln, der mit diesem Urteil Argentinien in die Enge getrieben hat. Die Regierung wirft ihm vor, parteiisch und juristisch fragwürdig gehandelt zu haben. Für den Wirtschaftsexperten Guido Sandleris hat der greise US-Richter, der bereits 83 Jahre alt ist, die schwierige und komplexe Situation schlicht nicht verstanden. Wenn man sich die Protokolle der letzten Verhandlungen genau ansieht, dann zeigt sich ganz klar, dass er die komplexe finanztechnische Ausgangslage gar nicht erfasste. Er hat die Gläubiger, die der Umschuldung zustimmten, als Geiseln genommen, um damit die argentinische Regierung unter Druck zu setzen. Das hat nicht funktioniert. Und das Einzige, was er erreicht hat, ist, dass, sollte es nicht doch noch zu einer Lösung kommen, die gesamte Umschuldung seit 2001 möglicherweise neu verhandelt werden muss, weil alle Schuldtitel nichts mehr wert sind. Bei den argentinischen Bürgern gab es unmittelbar nach der Einstufung der Ratingagentur sowie dem Scheitern der Verhandlungen in New York keine große Aufregung. Anders als bei der Staatspleite 2001, als das Land wirtschaftlich kollabierte und es massive soziale und politische Verwerfungen gab, reagierten die Menschen nicht panisch. Medienberichten zufolge wird hinter den Kulissen doch noch nach einer Lösung gerungen. So soll es heute im Laufe des Tages in New York zu Verhandlungen zwischen Vertretern argentinischer Privatbanken und den Hedgefondsmanagern kommen. Angeblich wollen verschiedene argentinische Banken den Investmentfonds die Schuldentitel abkaufen. Details zu diesen Verhandlungen sind aber nicht bekannt.
Julio Segador aus Buenos Aires. Zu den Aufgaben der Europäischen Zentralbank gehört es, für eine stabile Währung zu sorgen. Das Ziel der Notenbanker ist eine Inflationsrate von knapp unter, aber nah an 2%. Doch schon seit Monaten liegt die Inflation im Euroraum deutlich darunter. Heute gab das Europäische Statistikamt in Brüssel erste Zahlen für den Juli bekannt. Martin Bohne berichtet.
Die Preise im Euroraum steigen kaum noch. Nur 0,4% betrug die Inflationsrate in diesem Monat in den 18 Euro-Staaten im Vergleich zum Vorjahresmonat. So niedrige Werte wurden seit 5 Jahren nicht registriert. Damals, 2009, war die Konjunktur in Europa im Sog der Weltfinanzkrise eingebrochen. Zurückzuführen ist der extrem niedrige Inflationsdruck zum Teil auf die sinkenden Preise für Strom und Gas. Die lagen im Juli um 1% niedriger als vor einem Jahr. Dennoch bereitet die Entwicklung der Europäischen Zentralbank große Sorgen. Denn die strebt eigentlich eine Inflationsrate von knapp unter 2% an. Jetzt wächst die Gefahr, dass die Preise sogar auf breiter Front zurückgehen. Und eine solche Deflation ist Gift für die Wirtschaft, weil sich Kunden und Investoren in Erwartung weiter sinkender Preise zurückhalten. Die EZB hat den Leitzins daher schon auf das Rekordtief von 0,15% gesenkt. Weniger geht kaum. Daher denken die Zentralbanker über andere Möglichkeiten nach, um die Wirtschaft und damit die Preise wieder in Schwung zu versetzen. So wird spekuliert, dass die EZB nach US-Vorbild massiv Anleihen von Staaten aufkaufen könnte. Am nächsten Donnerstag kommt der Rat der EZB erneut zusammen.
Volkswagen, Europas größter Autobauer, will bekanntlich den japanischen Hersteller Toyota als weltweite Nummer 1 ablösen. Was die verkauften Autos angeht, ist der Abstand zwischen beiden nur noch hauchdünn. Toyota allerdings verdient mit seinen Autos deutlich mehr Geld. Bei Volkswagen sind Umsatz und Gewinne im letzten Quartal deutlich zurückgegangen, teilte der Konzern heute mit. Konzernchef Winterkorn will nun bei der Hauptmarke VW Milliarden einsparen, träumt aber weiterhin von der Weltmarktführerschaft. Von besonderer Bedeutung ist dabei das China-Geschäft. Das wächst noch immer kräftig, doch aus der Abhängigkeit von diesem Markt ergeben sich für Volkswagen große Risiken. Aus Shanghai, Markus Rimmele.
Shanghai, das ist die Stadt der VW Santanas. Fast die gesamte Taxiflotte besteht aus diesem Modell, mehr als 50.000 Autos. Je nach Taxifirma in Lindgrün, Marineblau, Orange oder Dunkelrot. Als ziemlich unverwüstlich gelten die Santanas unter den Taxifahrern. Ich mochte deutsche Autos schon immer, sagt Herr Zhu. Er fährt seit 15 Jahren Taxi. Mein Lieblingsauto ist zwar Audi, gefahren habe ich aber immer den Santana. Ehrlich gesagt, für das Geld ist das schon ein gutes Auto und günstig zu reparieren. Vor allem die alten Santanas aus den 80ern und 90ern, die seien richtig gut gewesen. Die neuen machten so komische Geräusche, sagt Herr Zhu. Aber immerhin, die Autos laufen im Dauerbetrieb. Volkswagen kam als erster ausländischer Autohersteller nach China. Vor genau 30 Jahren wurde das erste Joint Venture mit einem chinesischen Staatskonzern gegründet, Shanghai Volkswagen. 1991 folgte das zweite Gemeinschaftsunternehmen, FAW Volkswagen. Seither Wachstum ohne Ende. Heute betreibt VW 17 Fabriken im Land, weitere sind bereits in Bau oder Planung. VW-Chef Martin Winterkorn.
China hat eine herausragende Bedeutung mittlerweile. Wenn man davon ausgeht, dass wir in diesem Jahr 10 Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen, verkaufen wir ca. 3,5 Millionen allein in China. Also insgesamt ist die Aussicht in China nach wie vor sehr positiv.
Volkswagen ist mit all seinen Marken in China vertreten, von Audi, Chinas beliebtester Premium-Marke, bis Seat und Skoda. China ist der zweite Heimatmarkt für VW. Immer mehr chinesische Metropolen schränken die Zahl der Autozulassungen ein oder erlassen gar Fahrverbote wegen des Dauerstaus. Doch auch das tut der Zuversicht des Managements keinen Abbruch. VW-China-Chef Jochen Heitzmann.
In den kleineren Städten, das sind in China dann immer noch Städte, die 2, 3, 4 Millionen Einwohner haben, gibt es weiteres großes Potenzial. Dort ist die Fahrzeugdichte noch deutlich geringer. Es gibt großes Potenzial auch weiter, je mehr man dann in die ländlichen Regionen geht.
Doch wie groß will Volkswagen eigentlich noch werden in China? Wie abhängig will sich der Konzern von diesem einen Markt machen? VW erzielt bereits ein Drittel seines weltweiten Gewinns in China, schätzen Beobachter, Tendenz steigend. Gleichzeitig wird es ungemütlicher im Land. Die Regierung erhöht den Druck auf mächtige ausländische Konzerne. Diese stehen jetzt regelmäßig am Pranger, mal wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße, mal wegen Korruptionsvorwürfen. Auch der allgemeine Wirtschaftsausblick ist getrübt. Eine Immobilien- und Schuldenkrise gilt als denkbar. Jochen Siebert ist Automarktberater in Shanghai.
Ich finde das sehr gefährlich. Nehmen wir mal an, wir hätten hier eine Wirtschaftskrise. Nehmen wir an, der Fahrzeugmarkt bricht ein. Dann wäre das für VW eine Katastrophe. Also ich hätte da jetzt im Moment schlaflose Nächte als VW-Chef. Aber ich weiß nicht, wie Herr Winterkorn das sieht.
Herr Winterkorn sieht es gelassen. Das sagt er zumindest.
Nein, uns ist überhaupt nicht mulmig. Die chinesische Regierung hat sich klare Ziele gesetzt. Und wenn Sie die letzten Jahrzehnte verfolgen, diese Ziele, die werden meistens eingehalten. Und hier stehen die Zeichen auf Wachstum.
Ob er trotzdem manchmal schlecht schläft, ist Martin Winterkorns Geheimnis.
Mit diesem Beitrag aus Shanghai sind wir am Ende der Sendung. Matthias Wenke in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.